Manchmal erleben Gläubige, dass geistliche Leiter versagen, Strukturen verkrusten und geistliche Wirklichkeit durch Routine und Selbstverständlichkeit ersetzt wird. Genau in solch eine Situation hinein stellt Gott Samuel, einen Jungen mit einem hörenden Herzen, mitten in ein abgestandenes und schwindendes Priestertum. Während über Elis Haus Gericht kommt und die Herrlichkeit Gottes von Israel weicht, formt der Herr im Verborgenen einen Mann, durch den er sein Volk neu ordnen und sein Königtum aufrichten kann. Gottes Weisheit unter der Aufsicht eines gescheiterten Priesters wachsen. Gott stellt Samuel nicht in ein geschütztes, geistlich ideales Umfeld, sondern bringt ihn bewusst unter die Aufsicht des alten Eli. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Vor diesem alten Priester entfaltet sich das ganze Drama eines verfallenen aaronitischen Priestertums, äußerlich bleibt der Dienst bestehen, innerlich ist er ausgehöhlt. Eli trägt den Namen des Priesters, aber seine geistliche Durchsetzungskraft ist geschwunden, seine Söhne sind hemmungslos geworden. Gerade dort lernt Samuel, dass Gott Heiligkeit, Opfer und priesterischen Dienst nicht als religiöse Verzierung versteht, sondern als heilige Wirklichkeit, der man nicht ungestraft ins Gesicht schlägt. Er wächst an einem Ort auf, an dem man Tag für Tag sehen kann, wohin Lauheit, ungehinderte Begierde und die gezähmte Stimme des Gewissens führen. Samuel wuchs unter der Obhut des alten Eli auf, des letzten Priesters des schwindenden aaronischen Priestertums. Das war Gottes Weisheit. Da Gott vorhatte, dieses nachlassende Priestertum durch Samuel zu ersetzen, musste Samuel bestimmte Lektionen lernen, solange er unter Elis Obhut stand. Er konnte erkennen, dass Eli in dem entarteten Priestertum zu einem Versager geworden war. Samuel war fähig zu verstehen und zu erfassen, was er in Elis Lage sah, und das wurde für seine Zukunft eine ständige Warnung. Wenn über Eli berichtet wird, er habe gehört, dass seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten, steht Samuel in unmittelbarer Nähe. Er nimmt wahr, wie geistlicher Titel und moralischer Verfall nebeneinander existieren können. Er merkt, dass die Söhne zwar am Ort des Dienstes sind, aber nicht im Herzen des Gottes, dem dort gedient werden soll. Und er sieht zugleich, dass Gott das alles nicht hinnimmt, sondern es beim Namen nennt und Gericht ankündigt. So wird die Umgebung, die ihn menschlich gefährden könnte, unter Gottes Hand zur Schule der Unterscheidung. Samuel lernt, Gott höher zu achten als familiäre Bande, Traditionen oder menschliche Rücksichtnahme, er wird innerlich zu einem Priester geformt, der nicht nach außen, sondern nach oben orientiert ist. Inmitten eines gemischten und zum Teil zerstörten geistlichen Feldes wächst ein Herz heran, das klar, rein und ungeteilt auf den Herrn schaut. Wer sich in einer vergleichbaren Lage wiederfindet, darf darin eine leise Spur von Gottes Weisheit erkennen. Er ist nicht an ideale Systeme gebunden, um Menschen zu gewinnen. Er vermag selbst im Schatten eines gescheiterten Dienstes eine aufrechte, gottzentrierte Lebensspur zu zeichnen. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und Eli war sehr alt geworden. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Die Geschichte Samuels entlastet von der Illusion, Gott könne nur durch makellose Leiter und heile Strukturen wirken. Sie öffnet die Augen für die ernste Warnung, die von einem nachlässigen, verweltlichten Dienst ausgeht, und zugleich für die stille Hoffnung, dass Gott mitten darin ein Herz bewahren und formen kann. Wer auf Missstände blickt, darf sie nüchtern sehen, ohne zynisch zu werden, Gottes Heiligkeit bleibt unverrückbar, doch seine Treue reicht weiter als der Zustand des sichtbaren Priestertums. In dieser Spannung wächst eine stille, aber tiefe Motivation, selbst vor Gott gerade zu stehen, nicht im Trotz gegen andere, sondern im leisen Einverständnis damit, dass Gott auch heute fähig ist, seine Samuels in den Rissen der Geschichte großzuziehen. Gottes heiliges Gericht und die Gefahr toter Systeme. Wenn das Haus Elis unter Gottes Gericht gerät, wird sichtbar, wie ernst der Herr geistliche Verantwortung nimmt. Ein Mann Gottes tritt an Eli heran und sagt, so spricht der Herr, nicht als fromme Formel, sondern als letzter Ruf in eine verstockte Situation. Später bestätigt der Herr durch die Nachtberufung Samuels das gleiche Urteil, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Hier wird nicht ein Fehltritt geahndet, sondern eine Haltung enthüllt, man lässt die Entweihung des Dienstes laufen, obwohl man um sie weiß. Die Schwere des Gerichtes liegt darin, dass Eli nicht nur als Vater, sondern als Priester versagt, als einer, der Gottes Heiligkeit vor dem Volk sichtbar machen sollte. Samuel erkannte, dass das strenge Gericht Gottes über dem Haus Elis lag. Wir sollten nicht meinen, Gott säße nur in den Himmeln und täte nichts in Bezug auf die Situation seines Volkes auf der Erde. Gott ist sehr damit beschäftigt, sich mit seinem Volk zu befassen. Gleichzeitig zeigt die Katastrophe von 1 Samuel 4, wie gefährlich es ist, sich an geistliche Formen zu klammern, während die Beziehung zum lebendigen Gott erloschen ist. Israel fragt nach einer Niederlage, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen, und kommt zu dem Schluss, lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Man greift zu dem heiligen Gegenstand, als wäre er ein Garant für Sieg, und übersieht, dass Gott selbst nicht instrumentalisiert werden kann. Die Lade steht im Lager, der Jubel ist groß, aber die Herzen bleiben ungebrochen. Das Ergebnis ist verheerend, und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um, und die sterbende Schwiegertochter nennt ihren Sohn Ichabod, um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Wo die äußeren Formen des Glaubens gepflegt werden, während Gott selbst an den Rand gedrängt ist, ist der Boden bereitet, auf dem Gericht nicht mehr zurückgehalten wird. Und doch trägt auch dieses Gericht einen Ruf in sich, weg von toten Systemen, zurück zu einem Leben vor dem Angesicht des heiligen Gottes. Wer diesen Ruf hört, entdeckt im Schmerz über verlorene Herrlichkeit zugleich eine neue Sehnsucht nach der Gegenwart dessen, der allein die Gemeinde mit seiner Wirklichkeit füllen kann. In alledem bleibt eine tröstliche und zugleich herausfordernde Linie sichtbar. Gott sieht sein Volk, er schweigt nicht und er handelt. Sein Gericht ist kein Ausdruck kalter Distanz, sondern seines heiligen Eifers um Menschen, die er liebt. Wo er leere Formen erschüttert, tut er dies nicht, um zu zerstören, sondern um Platz zu schaffen für ein erneuertes, echtes Verhältnis zu ihm. Wer die Zeichen seiner Zurechtweisung wahrnimmt, im eigenen Leben, in der Gemeinde, in der Geschichte, darf sie als Einladung lesen, tiefer in seine Wirklichkeit hineinzuleben und nicht bei Symbolen, Gewohnheiten und Traditionen stehen zu bleiben. So wird sogar der Schmerz über Ichabod zur leisen Verheißung, dass Gott seine Herrlichkeit neu aufgehen lassen kann, dort, wo Menschen sich seiner heiligen Nähe wieder öffnen. Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren? Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Die Geschichte vom Gericht über Eli und Israel entlarvt die Versuchung, sich auf geistliche Umgebungen, vertraute Abläufe oder bewährte Strukturen zu stützen, während das innere Leben mit Gott verarmt. Sie schärft das Bewusstsein dafür, dass Gott keine bloße religiöse Kulisse sucht, sondern Wirklichkeit in der Beziehung zu ihm. Sein Handeln mag sich manchmal hart anfühlen, besonders wenn Sicherheiten wegbrechen, an die man sich gewöhnt hat. Doch gerade darin liegt eine Einladung, neu zu entdecken, wie befreiend und tragfähig sein lebendiges Reden ist. Wer sich von diesem Reden treffen lässt, findet nicht nur Korrektur, sondern auch eine leise, starke Ermutigung. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Er ruft es aus dem Schatten leerer Formen ins Licht seiner Gegenwart und in diesem Licht beginnt geistliches Leben wieder zu leuchten. Vom verfallenen Priestertum zum Königreich Gottes. Mit Samuel schlägt Gott ein neues Kapitel auf, ohne die Vergangenheit einfach abzuschneiden. Während er noch unter Eli dient, beginnt Gott, ihn leise zu einem anderen Priester heranzubilden. Und Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Dieser schlichte Satz enthält eine Spannung, äußerlich steht Eli vor Samuel, innerlich lernt Samuel, direkt vor dem Herrn zu stehen. Aus diesem inneren Stehen vor Gott wächst ein Dienst, der über das traditionelle Priesteramt hinausgeht. Samuel wird Priester, Richter und Prophet in einer Person, er verkörpert eine neue Qualität geistlicher Leitung. Wenn er später vor dem Volk stehen kann und sagt, hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen, oder wessen Esel habe ich genommen, und das Volk antwortet, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan, dann wird sichtbar, was Gott in den verborgen verbrachten Jahren geformt hat, einen Diener, der nicht sich selbst sucht, sondern Raum für Gottes Herrschaft schafft. Während Samuel unter Elis Obhut stand, lehrte Gott ihn auf sehr feine Weise, baute ihn auf und stellte ihn als seinen eigentlichen Priester hin. Als solcher Priester wurde Samuel ein Richter, um Israel zu richten, ein Prophet, um für Gott zu prophezeien, und derjenige, der das Königtum hervorbrachte. Durch dieses Königtum wurde das Königreich Gottes auf der Erde aufgerichtet. Durch Samuel bereitet Gott das Königtum vor, das in David seine Gestalt findet. Ein junger Mann aus Bethlehem wird ins Blickfeld gerückt. Ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isä gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Samuel salbt David, damit tritt das Königtum hervor, indem sich Gottes Herrschaft über sein Volk konzentriert. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wohin diese Linie führt, zu Christus, dem Sohn Davids, der in seinem Tod und seiner Auferstehung das Königtum Gottes in eine neue, tiefe Wirklichkeit führt. Wenn Jesus sagt, er werde seine Gemeinde bauen und ihr die Schlüssel des Himmelreiches geben, verbindet er Gemeinde und Königreich Gottes untrennbar. Die Gemeinde ist der Bereich, in dem Gottes Königtum heute sichtbar wird, und ihr innerer Kern ist der Leib Christi, eine lebendige, von Gott durchdrungene Wirklichkeit, in der Christus selbst das Haupt ist. So wird Samuel zu einer prophetischen Gestalt auch für unsere Zeit. Er steht an der Schwelle zwischen einem verfallenen System und einer neuen, von Gott eingeleiteten Ordnung. Wo Menschen heute Gott mitten im Durcheinander treu dienen, richten sie ihren Blick nicht zuerst auf das, was vergeht, sondern auf das, was Gott hervorbringt, ein Leben unter seiner Herrschaft, ein Miteinander im Leib Christi, das seinen Namen ehrt. Darin liegt eine leise Ermutigung für alle, die auf den Zustand der sichtbaren Kirche schauen und mehr Niedergang als Aufbruch sehen. Gottes Handeln erschöpft sich nicht in der Diagnose des Verfalls. Er ist zugleich der Gott der Übergänge, der in verborgenen Herzen schon die nächste Etappe seines Handelns vorbereitet. Zwischen Eli und David steht Samuel, ein Mensch, der Gott Raum gibt, seine Geschichte neu aufzuschreiben. Wo heute Menschen sich innerlich auf den König Christus ausrichten und sich von ihm in sein Leben für den Leib Christi hineinnehmen lassen, wird etwas von dieser samuelhaften Spur sichtbar. Es muss nicht laut sein, nicht spektakulär, aber es ist real. Gottes Königreich gewinnt Boden, seine Herrschaft wird erfahrbar, und mitten in einer gemischten geistlichen Landschaft wächst eine klare, hoffnungsvolle Perspektive. So wird die Geschichte Samuels zu einer Einladung, mit nüchternen Augen und zugleich mit weiten Herzen zu leben, den Verfall sehen, ohne ihm das letzte Wort zu geben, und sich vom König her prägen lassen, der sein Reich in Sanftmut und Wahrheit aufrichtet. Und Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen, oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um damit meine Augen zu verhüllen? So will ich es euch zurückgeben. Da sagten sie, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und aus niemandes Hand etwas genommen. Der Weg vom verfallenen Priestertum zum Königreich Gottes verläuft nicht über einen Sprung in ideale Zustände, sondern über Menschen, die Gott mitten in der Unvollkommenheit ernst nehmen. Samuel erinnert daran, dass Gott nicht nur Systeme beurteilt, sondern vor allem Herzen formt. Seine Geschichte macht Mut, sich nicht von der Schwäche der Umgebung bestimmen zu lassen, sondern von der Stärke dessen, der sein Reich baut. Wer sich in den Dienst dieses Königs stellt, entdeckt, dass Gott gerade in Übergangszeiten seine tiefsten Werke tut. Er schafft innere Integrität, er weckt ein klares Hören auf sein Reden, und er führt in ein Leben, das dem Leib Christi dient. In dieser Perspektive verliert der sichtbare Niedergang etwas von seiner lähmenden Macht, und an seine Stelle tritt eine stille, tragende Hoffnung. Gott bereitet auch heute einen Weg, auf dem sein Königreich Gestalt gewinnt, oft unscheinbar, aber durchdrungen von seiner Gegenwart. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.